habe ich zumindest schon mal Aufnahme gedrückt. Hallo Fati.
Hi.
Jetzt sagst du nichts mehr.
Ja.
Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Willkommen bei About Bonn, deinem Podcast aus der Bundesstadt. Heute starten wir mit der zweiten Staffel und einem Stadtteil-Spezial. Wenn dir About Bonn gefällt, lass gerne ein Abo hier. Heute sprechen Fatih und ich über Tannenbusch. Der Bonner Stadtteil wird häufig als Ghetto bezeichnet und ist durch Rapper wie SSIO oder Xatar bundesweit bekannt geworden. Wie ist es aber, dort aufzuwachsen und sich als Jugendlicher durchzukämpfen? In der Schule von LehrerInnen als chancenlos abgestempelt zu werden und nicht zu wissen, warum? Liegt es am Stadtteil, der Herkunft oder aber an der Überforderung von LehrerInnen und der Gesellschaft? Fatih hat seine eigene Geschichte und erzählt nicht Tannenbuschern, wie es ist, in Tannenbusch zur Schule zu gehen und aufzuwachsen, wie viel Ghetto und sozialer Brennpunkt Tannenbusch wirklich ist und wie er sich fühlt, wenn er heute durch Tannenbusch fährt. Fatih und ich haben uns über Al-Hassan Baldeh kennengelernt, der auch schon bei About Bonn zu Gast war und recht hatte, als er sagte, Peter, du musst dich mit Fatih unterhalten. Er ist kein Promi, hat aber eine spannende Geschichte zu erzählen. Und ich verspreche euch eine spannende Geschichte, denn von Fatihs Lebensweg profitiert heute sogar die Bonner Altstadt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Willkommen bei About Bonn im Podcast. Und wenn ich dich jetzt ankündige, dann werden die Leute wahrscheinlich fragen, wer ist Fatih? Du bist ein Freund, Arbeitskollege von Al-Hassan Baldeh?
Das ist korrekt. Al-Hassan Baldeh ist ein Arbeitskollege und ein sehr guter Freund von mir. Und ja, über ihn kam auch der Kontakt zu dir. Und ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Und ich erzähl mal kurz, warum ich dich eingeladen habe. Al-Hassan hat nämlich gesagt, du hast eine gute Geschichte zu erzählen. Darum geht's ja hier im Podcast. Du bist jetzt aber kein Sportler, Politiker, Künstler, sondern du hast die Ehre, jetzt die neue Kategorie zu eröffnen hier, nämlich die Kiez-Stories. Du bist in Tannenbusch zur Schule gegangen.
Ist das richtig?
Und wir reden jetzt mal über die Klischees von Tannenbusch, wie es ist, in Tannenbusch zur Schule zu gehen, in Auerberg aufzuwachsen, über deinen Werdegang. Aber die erste Frage, wenn wir uns jetzt irgendwo treffen würden und würde ich sagen, Fatih, wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Was würdest du antworten?
Gute Frage. Also eigentlich ein Urbonner, in Bonn geboren, hier aufgewachsen, habe ja in Auerberg tatsächlich meine meiste Zeit verbracht in meinem Leben, bin dann nach Tannenbusch beziehungsweise zur Schule gegangen und bin auch ein Fußballer, das heißt hier beim Bonner SC auch aktiv gewesen und bin noch hier in der Region weiter als Trainer auch weiter beschäftigt und ja, jetzt haben wir, glaube ich, so diesen Knotenpunkt erreicht.
Du arbeitest mit Al-Hassan Baldeh bei der Bundesagentur für Arbeit?
Genau, also 2016 habe ich Al kennengelernt in der Großkundenberatung in der Agentur für Arbeit und war sofort auf Anhieb ein sympathischer Kerl. So die Art, wie er ist, auch wie er mit seinem Handicap umgeht. Dadurch ist auch die Freundschaft entstanden, weil wir doch viele Gemeinsamkeiten haben oder auch teilen. Und auch sind auch so tagtäglich dann auch gemeinsam unterwegs oder tauschen uns zu verschiedensten Themen aus.
Und wie gesagt, er sagte, es ist spannend, mit dir zu quatschen. Jetzt sag trotzdem mal, wie sieht das jetzt aus? Also du wohnst in Beul, hast du gerade gesagt, hast du Frau, Kinder?
Ja, also ich wohne seit 11 Jahren jetzt in Beul, bin verheiratet, habe 2 Jungs, 7 und 4 Jahre alt, gehen zur Schule, beziehungsweise der Ältere in die Grundschule, der Kleine in den Kindergarten und bin bei der Agentur für Arbeit beziehungsweise im Jobcenter Rhein-Sieg beschäftigt.
Was macht die Großkundenbetreuung? Ist das so, wie ich mir vorstelle, keine Ahnung, Amazon braucht plötzlich irgendwie 250 Saisonkräfte oder?
Ja, das unter anderem auch. Also wir beraten die Unternehmen, die Großunternehmen und das deutschlandweit. Gerade so, dass wir als erste Ansprechpartner da dienen. Die Großkundenberatung ist aufgeteilt in West, Ost und Nord. Und tatsächlich Amazon ist auch eines der Arbeitgeber, die betreut werden von der Großkundenberatung. Und wenn Neuansiedlung dann geplant ist, tritt man meistens schon im Vorfeld mit der Agentur für Arbeit in Kontakt und die Agentur unterstützt dann bei der Personalauswahl.
Okay, also ne, wenn man als großes Unternehmen viele Arbeitskräfte braucht, dann ist man bei euch. Also du bist nicht auf der Seite der antragstellenden Bürgerinnen und Bürger.
Genau, also in der Vergangenheit war es so, dass wir, also ich damals in der Tätigkeit und jetzt im Jobcenter Rhein-Sieg, Bereich Teilhabe, Chancengesetz und Existenzgründung.
Aber wir wollten über Tannenbusch reden. Wenn ich als Nicht-Bonner zu dir komme und frage, was ist ein Tannenbusch für ein Stadtteil, was würdest du dem erzählen?
Ich würde sagen, Bronx von Bonn.
So schlimm?
Ja, also schlimm will ich nicht sagen. Also ich bin gerne zur Schule gegangen in Tannenbusch. Für mich war das Normalität. Auch ja, der Umgang, der Austausch mit den Menschen. Du weißt es vielleicht, dass der Stadtteil natürlich auch einen hohen Migrationsanteil hat. Und für mich war es Tannenbusch so mein Heimspiel oder beziehungsweise mein Einflussgebiet, wo ich dann tagtäglich auch unterwegs war.
Als ich aus Berlin zurückgezogen bin, hatte ich dir gerade gesagt, wir hatten uns zumindest irgendwie in den Immobilienportalen auch Wohnungen in Tannenbusch angeguckt, weil da werden ja, so, kann man es Plattenbauten nennen, wahrscheinlich sind es Plattenbauten, ne? Saniert, schön, groß, günstig. Und da wir aus Neukölln zurückgezogen sind, dachte ich ja, dann kann der Tannenbusch jetzt nicht irgendwie dramatischer sein. So, ne? Aber der Ruf und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, da kannst du nicht hinziehen. Ja? Ist das irgendwie wirklich das gefährliche Ghetto, wo du irgendwie abends nicht auf die Straße gehen kannst? Oder ist da auch viel einfach eine Geschichte? Oder ist es echt ein hartes Pflaster?
Es ist tatsächlich, muss man unterscheiden. Wenn man selber da aufgewachsen ist, sieht man das nicht so wie Externe oder die dazugezogen sind. Aber es gibt natürlich auch in Tannenbusch Szenen, wo man sich nachts nicht aufhalten sollte. Aber ich glaube, es gibt auch natürlich auch andere Stadtteile hier in Bonn, die auch abends gefährlich sein können. Und natürlich, du hast recht, wenn man gerade auf den Immobilienmarkt guckt, ist Tannenbusch und Brüserberg definitiv Stadtteile, wo man noch Wohnungen findet, aber wo man nicht gern hinziehen möchte.
Also du würdest jetzt nicht mehr dahin ziehen mit deinen Kindern?
Um ehrlich zu sagen, nein. Also mein bester Freund, der wohnt in Tannenbusch immer noch und Hut ab. Ich habe ihm auch immer gesagt, dass er Tannenbusch treu bleibt, aber ich persönlich würde es nicht tun, ohne das jetzt vielleicht den einen oder anderen Tannenbuscher jetzt zu verletzen.
Ja, ist immer die Frage, ne? Weil das hatte ich mit einem Freund letztens besprochen. Ne? Du hast ja immer so mit Ostdeutschland dieses Klischee, da sind ganz viele Nazis, ne? Und dann hieß es ja, da muss man eigentlich hinziehen, ja, um das aufzuweichen. Das ja. Wäre natürlich auch bei Tannenbusch möglich, dass man sagt, umso mehr sich das gentrifiziert, umso entspannter wird das, aber dann beginnt die Verdrängung noch ja wieder. Aber wie war denn deine Schulzeit in Tannenbusch? Also wie kann ich mir das vorstellen als jemand, der in Beul zur Schule gegangen ist, als mal als Beispiel?
Ja, also nach der Grundschule, ich war hier in der Jahnschule in Bonn, das ist nicht weit weg von hier, hatte da, sag ich mal, mein Umfeld beziehungsweise Auerberg und dann hieß es auf einmal nach Tannenbusch, 5. Klasse, GHS an der Düne. Und mein erster Tag war etwas, wo ich sage, okay, das ist schon eine ganz andere Hausnummer als jetzt in Auerberg. Und wie war der Alltag? Also für uns war es, also wir waren ja Kinder, wir haben nicht viel mitbekommen oder wussten auch nicht die Ernsthaftigkeit von dem Ganzen. Und für uns war es so, neue Schule, neuer Beginn und erstmal gucken, dass man ankommt und vor allem mal Freundschaften schließt. Aber so mit der Zeit hat man gemerkt, man ist irgendwie nicht im System drin. Man gehört nicht dazu. Auch das Selbstvertrauen, wenn ich jetzt Gespräche geführt habe oder generell, also Fußball beispielsweise war für mich ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, weil ich halt Mannschaftskameraden hatte, die auch aufs Gymnasium oder auf die Realschule gegangen sind, die ganz andere Ambitionen hatten oder ganz andere Ziele. Und auch Wünsche, die für mich sehr, sehr weit entfernt irgendwie zumindest gefühlt war. Ich hatte Freunde, die über Abitur, Studium gesprochen haben und ich in der Hauptschule, das war nicht für uns gedacht. Also wir waren tatsächlich in unserem Mikrokosmos, wir haben tatsächlich auch nicht weit gedacht, so was in Zukunft auf uns zukommen könnte. Auch dass letztendlich ein Start in der Hauptschule oder da rauszukommen fürs Leben oder einen anständigen einen Job oder eine Ausbildung zu beginnen, dass man eigentlich die ganze Zeit mit diesem Handicap zu kämpfen hatte und viele auch auf der Strecke geblieben sind, das muss ich auch sagen, weil irgendwann der Zug auch abfährt, wenn man sich nicht anpasst bzw. den Horizont erweitert.
Jetzt behaupte ich mal, du hast den Zug noch bekommen, weil du sagst ja, du hast deine Karriere gemacht, du bist aus Tannenbusch weggezogen. Warum haben es einige nicht geschafft? Warum hast du es vielleicht geschafft oder Freunde von dir? Ab wann biegt man da falsch ab? Also entscheidet sich das schon in der 5. Klasse oder zum Hauptschulabschluss oder wie sieht das aus?
Ja, ich sag mal so, die ersten 2 Jahre auf der Hauptschule, da kriegt man natürlich nicht viel mit, aber dann fangen natürlich an, dass die einen oder anderen so mit Drogen in Kontakt kommen oder auch die Gewalt dann da, ob es jetzt zu Hause ist oder generell im Freundeskreis. Also wir hatten da häufig auch Auseinandersetzungen. Und irgendwann merkt man für sich selber, ich gehöre hier gar nicht hin. Ich will das nicht. Und für mich war dann das Ziel, dass ich über den CMB-Abschluss, einen Realschulabschluss, dann die gymnasiale Oberstufe besuchen möchte und da jetzt, sag ich mal, meinen eigenen Weg zu gehen. Und in der Zeit habe ich natürlich viel erlebt, habe auch gesehen, dass viele Potenzialträger tatsächlich auch auf der Strecke geblieben sind, indem sie sich halt, ob es jetzt die Drogen waren oder anderen Dingen, gewidmet haben und aus diesem Sog dann auch nicht mehr rauskam.
Bist du dann in Tannenbusch weiter aufs Gymnasium gegangen nach der Hauptschule oder bist du da schon in einem anderen Stadtteil?
Tatsächlich dann Tannenbusch-Gymnasium. Also ein wichtiger Wegbegleiter war mein bester Freund, der Paul. Wir haben uns eigentlich gegenseitig immer geschützt und auch geachtet, dass wenn Dinge passieren, dass man sich gegenseitig beschützt hat und auch mal aufgeklärt hat, hey, das ist jetzt nicht der richtige Weg, pass auf. Und das ist ja immer noch, also ich bin auch stolz drauf. Und mit der Freundschaft und natürlich auch die Anbindung zur Familie haben wir beides geschafft. Und dann über den CMB-Abschluss dann aufs Tannenbusch-Gymnasium und das war natürlich eine ganz andere Welt. Also die habe ich tatsächlich, ich habe lange gebraucht, um mich überhaupt da zurechtzufinden, von der Struktur her, vom Alltag her und natürlich vom Stoff, der ein ganz anderer war als auf einer Hauptschule.
War das auch menschlich eine andere Sache? Also gab es da Akzeptanzprobleme, weil du sagtest gerade im Vorgespräch, dass in Tannenbusch das auch mal vorkommen kann, dass du 80% Migrationsquote hast. Ist das im Tannenbusch-Gymnasium auch so gewesen? Warst du da Außenseiter? War das ähnlich wie auf der Hauptschule?
Also vom Migrationsanteil würde ich das nicht sagen, aber eher man wusste, dass wir aus der Hauptschule kamen und dementsprechend auch behandelt wurden oder auch von den Lehrern dementsprechend auch mal mit einem kritischen Blick dann auch beäugt.
Also es war jetzt auch nicht so, dass die Lehrer dann mit offenen Armen gesagt haben und, sag ich mal, so den integrativen Part geleistet haben und gesagt haben, hey, ihr habt es aufs Gymnasium geschafft und jetzt seid ihr dabei, sondern die haben schon eher genauer hingeguckt, ja.
Definitiv. Und das haben wir auch tagtäglich auch zu spüren bekommen. Und es war definitiv für uns schwierig. Zum einen natürlich wollte man diesen Schritt gehen und aus seinem Leben was machen, aber zum anderen waren dann auch immer noch Hürden, die man überwinden musste.
Lass uns gleich mal über die Hürden sprechen. Ich würde gerne einmal kurz die Bonn-Fragen machen, die ich mit jedem Gast mache. Die würde ich gerne einmal, das ist nochmal der kleine Opener, um dich so ein bisschen einzuschätzen. Was ist denn für dich der schönste Platz in Bonn und warum?
Für mich der schönste Platz, ich würde sagen die Rheinaue. Also ich war früher oder mit unseren Eltern waren wir häufig an der Rheinaue. Das ist so ein Ort der Ruhe.
Du bist in Bonn geboren, du bist immer noch in Bonn. So, was macht denn, wenn es zutrifft, Bonn für dich besser als Großstädte? Ich sage immer New York, Rio, Tokio als Beispiel. Oder sagst du, ach, ich würde auch noch Rio ziehen?
Also früher tatsächlich gab es für mich diesen Gedanken nie, irgendwie aus Bonn wegzuziehen, weil Bonn ja verinnerlicht war. Ich war ein Bonner, ich habe meinen ganzen Freundeskreis, mein ganzes Leben hier verbracht. Aber irgendwann wächst man auch da raus und sagt, okay, wie sieht's woanders aus? Weil auch das Stadtbild hat sich auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hier in Bonn. Und eine Zeit lang dachte ich mir, ja, ziehst du lieber weg und versuchst dein Glück woanders. Aber jetzt ist es auch so, dass ich mich in Bonn wieder wohlfühle, aber auf der anderen Rheinseite. Ich hoffe, ich beleide jetzt auch hier keinen. Aber die rechte Rheinseite gefällt mir doch definitiv jetzt besser.
Jetzt kommt dann aber die spannende Frage, wenn wir jetzt hier den Stadtteil Kiez-Talk Tannenbusch haben. Was ist denn dein Lieblingsstadtteil und warum?
Ja, wie erwähnt, tatsächlich Beul. Das ist meine neue Heimat. Ich fühle mich wohl da, auch zur Arbeit. Und generell, ich habe das Gefühl, dass die Beul auch etwas anders ticken als der anderen Rheinseite. Vor allem habe ich auch diese Ruhe zu schätzen. Also das weiß ich sehr zu schätzen. In Auerberg und Tannenbusch haben wir ein anderes Leben geführt, gerade so als Jugendliche. Da war natürlich auch viel los. Einmal zu Hause, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, beziehungsweise ich habe noch 3 Geschwister. Dann auf dem Sportplatz tagtäglich unterwegs gewesen an der Josefshöhe und dann natürlich in Tannenbusch in der Schule. Und jetzt, ich weiß, ob es das Alter ist, aber man sehnt sich dann auch mehr diese Zeit, wo man sich einfach zurückziehen kann und auch die Ruhe genießt.
Jetzt schiebe ich eine Frage zwischen, weil die haben wir, glaube ich, gar nicht beantwortet. Wie alt bist du eigentlich, damit wir das einordnen können?
40.
40. Was magst du nicht an Bonn?
Also Hauptbahnhof ist immer noch so ein Thema. Ich weiß, es gab früher den Bonner Loch. Für dich vielleicht als neu zugezogener nicht mehr so brisant wie früher?
Ich muss korrigieren. Ich bin ja Urbonner. Ich war ja nur 5,5 Jahre weg.
Okay. Aber gut, und jetzt steht ein anderes graues Gebäude. Es ist immer noch so ein Anblick, wo ich sage, da ist noch viel Potenzial, um das Ganze da etwas zu verschönern.
Max Kugel, der Bäckermeister aus der Südstadt, der hat die gleiche Antwort gegeben. Der hat sich richtig über den Hauptbahnhof aufgeregt und ja. das Dach, das da nicht fertig wird. Wenn du dir ein Musikstück wünschen würdest, einen Lieblingssong, wird dir einer einfallen spontan?
Ui, tatsächlich nicht.
Musikrichtung?
Also Musikrichtung ist es so, dass ich viel 80er höre tatsächlich. Okay. Also ich komme damit auch nicht immer gut an in meinem Freundeskreis, aber das hatte ich wohl aus der Kindheit so geprägt. Und tatsächlich Self-Control fällt mir gerade ein.
Kurz entscheide dich, Altstadtkneipe oder Cocktailbar in Poppelsdorf?
Ich würde sagen, situationsabhängig. Kann ich beides gern oder mache ich auch gern und je nach Laune auch. Und okay. Mit wem man unterwegs ist.
Kölsch oder Pils?
Ich sage Jetzt mal Pilz. Jetzt wahrscheinlich schon wieder einen Satz gebracht.
Nein, 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 alles gut, alles gut. Es haben schon viele Pilz gesagt und es gab noch keinen Shitstorm, dass die deiner Gäste Pilz gesagt haben.
Okay.
Sommer oder Winter?
Sommer, definitiv.
Der ja auch immer wärmer wird in Bonn, ne? Das war die Bonn-Runde, die kurze, damit man sich ein bisschen so einschätzen kann.
Ja.
Du hattest gerade von den Hürden gesprochen, die man dir in den Weg gelegt hat oder euch. Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren, was da passiert ist, wo man sich irgendwie zurückgestellt gefühlt hat, wo man irgendwie das Gefühl gehabt hat, ich komme hier nicht weiter, weil man hier nicht die Unterstützung kriegt, die eigentlich selbstverständlich sein sollte?
Ja, also ich weiß, ob ich es anfangs erwähnt habe, ich bin in Auerberg aufgewachsen, es war eine türkische Siedlung, also eine klassische Arbeiterfamilie, die bei damals VW Aluminium gearbeitet haben. Für uns war die Straße unser Gebiet, also wir konnten nicht auf die andere Seite gucken. Wir waren unter uns, also unter uns Türken. Und dann hat man irgendwann gemerkt, gut, mit der Schule, da gibt es auch dort tatsächlich noch andere und vor allem auch andere Stadtteile in Beul. Und ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, also nicht zur Gesellschaft. Ich bin immer außen vor. In der Schule, in Tannenbusch war es auch so, dass teilweise die Lehrer etwas überfordert waren mit der Situation auf der Schule und dementsprechend wir auch irgendwie gefühlt oder ich gefühlt abgehängt war. Weil auch da ich gemerkt habe, über den Fußball, dass es durchaus auch andere Lebensläufe geben kann und auch Verhältnisse. Und bei beispielsweise Praktika, wenn wir uns dann beworben haben, war es natürlich auch da schon schwierig, einen Praktikumsplatz zu finden als Hauptschüler. Da angefangen und auch im Austausch oder man hat sich auch nicht wertgeschätzt gefühlt. Auch im Fußball war es so, dass man, ich habe das häufiger anhören müssen, dass man immer gesagt hat, so 3 Türken in einer Mannschaft, das reicht.
Okay.
Und gerade im Bereich Sport oder als Amateur sowas zu hören, ist natürlich für einen nicht einfach, weil Sport ja eigentlich auch verbinden sollte. Und da habe ich natürlich auch häufiger diese Sätze oder auch diese Verhaltensweisen gesehen, was mich natürlich gestört hat. Und man merkt irgendwann, und das ist dann halt ein sehr feiner Grad, ob man jetzt resigniert und sich zurückzieht und da in diesem Kern bleibt oder sagt, es ist tatsächlich so, aber ich kämpfe dagegen an und vor allem, setz mich da durch und das über meinen Charakter oder meine Sichtweisen. Aber ich hatte halt häufig dieser Erstkontakt, der war immer schon klischeebehaftet. Das heißt, ob es jetzt die Aussprache war oder generell die Gedankengänge, die ich hatte, dass dann viele auch verwundert waren und auch mich darauf angesprochen haben und auch mir gesagt haben, eigentlich bist du kein Türke. Und das war für mich, ich habe es nie verstanden und es hat mich irgendwann auch verärgert, weil jetzt gute Eigenschaften auf Deutsche beispielsweise zu projizieren oder eher negative auf Türkische. Und das ist so ein Ding, was ich nie mache und auch immer noch diese Fühler ausstrecke. Das kann mal bewusst sein, aber unbewusst. Und das sind so Dinge, die mich gestört haben, weil ich eigentlich nur als Mensch wahrgenommen werden wollte.
Ja, aber das ist ja immer die Problematik, ne? Also auch der sogenannte positive Rassismus, ne? In gewissen Kulturkreisen sowohl positive als auch negative Eigenschaften zuschreiben. Und das ist natürlich dann, wenn man in der Situation ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man die positiven zugeschrieben bekommt und dann die negativen auf die eigene Herkunft irgendwie projiziert kriegt. Das ist, glaube ich, wie sind denn, wenn ich fragen darf, deine Familie damit umgegangen? Also du bist ja dann zweite Generation? Ja,
tatsächlich dritte.
Dritte.
Also meine Eltern, muss ich sagen, die haben uns die Freiheiten gegeben, können auch beide Deutsch, arbeiten immer noch. Mein Vater seit über 40 Jahren in der gleichen Fabrik, meine Mutter im öffentlichen Dienst. Die haben uns gefördert. Also bei meinem Bruder und bei mir war es auch so, dass wir ja beide Fußball gespielt haben und da auch die Unterstützung bekommen haben, bei meinen Geschwistern auch. Meine Eltern waren da nicht so traditionell unterwegs wie manch andere bei uns in der Siedlung. Das hat uns natürlich Möglichkeiten gegeben, gerade wenn wir über einen Fußballverein dann auch Reisen unternommen haben, auch ins Ausland. Das hat uns natürlich nochmal gepusht oder beziehungsweise auch mal ein anderes Weltbild gegeben.
Das hat dich dann auch unterstützt und dir auch die Möglichkeit einer anderen Sichtweise gegeben, eben sich nicht da reinziehen zu lassen in Drogen, andere Geschichten oder?
Also generell wollte ich auch so, dass ich meiner Familie auch das nie antun wollte. Also das schon von früh auf. Die Disziplin hatte, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich halt im Umfeld bewegt, im sozialen Umfeld, ist es schwierig auch mal Nein zu sagen. Gerade wenn man in der Clique unterwegs ist und ich habe es durchgezogen, aber auch da dank meines besten Freundes natürlich, da haben wir uns gegenseitig immer hochgepusht oder geachtet, dass wir da in diese Kreise nicht kommen. Und es war auch so, dass wir, wenn wir beispielsweise mit Jungs unterwegs waren, da habe ich auch genau geachtet, mit wem gehe ich in den Laden rein, weil auch da Diebstahl immer ein Thema war. Ja.
Du meinst jetzt gerade auch Paul, dein Restaurant. Den kannst du jetzt nur zum Verständnis, den kannst du aber auch schon vorm Tannenbusch-Gymnasium, also der war schon länger dein Wegbegleiter, oder?
Ja, das hatte ich ab der 5. Klasse in der Hauptschule, seitdem hält die Freundschaft an und es ist auch schön, seinen Werdegang zu sehen, der ist jetzt bei der Stadt Köln eingestellt, hat eine gute Position, macht jetzt gerade seinen Master. Das sind auch so Dinge, wo ich wieder zurückblicke und sage, wir haben vieles auch richtig gemacht im Leben.
Habt ihr auch vieles falsch gemacht? Habt ihr einiges falsch gemacht?
Definitiv, das gehört zu einem Leben dazu, finde ich.
Dann quatschen wir gleich mal, weil wir machen jetzt mal was richtig und lüften mal kurz durch, ne?
Gerne.
Corona, und dann quatschen wir gleich weiter.
Alles klar.
Danke. In der Corona-Pause ein paar Infos zum Bonner Stadtteil Tannenbusch, also mein gesammeltes Wikipedia-Wissen. Tannenbusch liegt im Bonner Norden und hat rund 16.000 BewohnerInnen. Es wird zwischen Alt- und Neu-Tannenbusch unterschieden. Neu-Tannenbusch ist mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren ein recht junger Stadtteil und mit einer ZuwanderInnenquote von 60% durchaus klischeebehaftet. 2014 war die Arbeitslosenquote in Neu-Tannenbusch mit über 13% fast doppelt so hoch wie im Bonner Schnitt. Tannenbusch und die BewohnerInnen werden im Rest der Stadt stigmatisiert und auch Medien ziehen regelmäßig Vergleiche mit sozialen Brennpunkten, wie zum Beispiel dem Brüsseler Stadtteil Molenbeek. So, genug Zahlen, Daten, Fakten, jetzt geht es weiter mit Fatih. Wir haben durchgelüftet, weil wir haben ja immer noch eine Corona-Scheibe zwischen uns, haben uns zwar geschnelltestet, aber versuchen natürlich irgendwie trotzdem alles zu machen, was man machen sollte und sich an das zu halten, um damit wir beide gesund bleiben. Wir waren gerade beim Thema, also wir sind beim Thema Tannenbusch immer noch, da bleiben wir wahrscheinlich auch dabei, ist ja auch das Thema der Folge von About Bonn heute. Fatih, wir sind gerade, haben gerade Stopp gemacht bei dem Punkt, Fehler gemacht. Wenn ich dich fragen darf, was glaubst du, nach allem, was du richtig gemacht hast, gab es Momente, wo es auch in deiner Jugend aufgrund der Tannenbusch-Situation auch hätte schieflaufen können und der Weg hätte ein anderer werden können?
Also man steht ja im Leben generell häufig an so einem Scheidepunkt. Was machst du jetzt? Vor allem ist es ja so, wir werden erwachsen, die Bedürfnisse steigen, merkst, dass du bestimmte Dinge nicht leisten kannst. Wie verhältst du dich? Und du siehst natürlich, dass deinem Umfeld sich auch vieles tut. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich will das nicht. Ich habe ein klares, beziehungsweise mir immer vorgenommen, eigentlich ein guter Mensch zu sein tatsächlich. Und das war eines der Dinge, die mir immer gesagt haben, mein Gewissen, nein, das machst du nicht. Natürlich habe ich Fehler gemacht, die waren aber nicht so, dass ich jetzt jemanden beklaut habe oder generell oder mit der Polizei in Konfrontation gekommen bin, sondern dass ich mein Leben hätte früher anders gestalten können. Das ist das Einzige, wo ich sage, da habe ich falsch agiert, ich habe zu viel Zeit vergehen lassen. Das war mein Fehler.
Okay, das heißt, also was meinst du mit Zeit vergehen? Ist so?
Ja, also es ist ja letztendlich, man reift mit der Zeit und es ist auch so, dass man Ziele hat. Und ich war zeitlang orientierungslos. Also wusste nicht, wie geht's jetzt weiter? Das Selbstvertrauen war nicht da. Schaffe ich da, weil das Studium, ich habe es nicht erwähnt, aber das war ja der Next Step nach Tannenbusch-Gymnasium. Und da habe ich mir auch viel Zeit gelassen, habe versucht oder dachte mir am Anfang, Selbstständigkeit, das ist genau das, mein eigener Chef zu sein, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und den Weg sind wir auch mit Paul zusammen auch gegangen tatsächlich. Und das war für mich nochmal so ein Reifegrad. Da bin ich erwachsen geworden, habe gemerkt, das habe ich alles gemacht, aber jetzt kommt eine andere Zeit und die will ich jetzt anders nutzen. Also ein ganz anderer Fokus, gezielt, und habe jetzt auch viele Dinge hinter mich gelassen. Also tatsächlich die Vergangenheit in der Vergangenheit liegen lassen und sagen, was kann ich in Zukunft tun? Vor allem mit der Geburt meines Sohnes habe ich da nochmal einen Richtungswechsel vorgenommen, habe gesagt, gut, jetzt stehst du in der Verantwortung. Vorher war es für dein eigenes Leben, aber jetzt hast du natürlich einen Sohnemann und vor allem eine Frau, die du auch ernähren musst und vor allem als Vorbild agieren musst. Und der Punkt war der Scheidepunkt in meinem Leben und seitdem gibt es für mich nur eine Richtung und das ist nach vorne schauen, ein vorbildliches Leben führen für die Familie, aber auch für die Leute, die in meinem Umfeld dann sind.
Also du hast Abitur gemacht, du hast studiert, dann hast du dich selbstständig gemacht, Paul.
Genau.
Und dann hast du irgendwann gesagt, Selbstständigkeit, verrätst du es oder?
Ja klar, also ich stehe zu meiner Vergangenheit. Wir haben, ich meine, wieso, wie es ist, in dem Studium muss auch irgendwie Geld verdienen. Dann war der Gedanke, gut, machen wir noch einen Laden auf. Weil wir haben beide auch vorher im Einzelhandel gearbeitet und haben einen Kiosk tatsächlich in der Altstadt eröffnet und dachten, gut, wir wollen aber nicht so ein klassischer Kiosk sein, sondern wollen den Leuten was bieten. Mehr Kiosk, vielleicht sagt dir das was, das ist eine breite Straße. Und das ist so passiert, dass wir laufen waren, joggen waren durch die Altstadt und haben gesehen, dass da ein Ladenlokal zu vermieten war. Und das war die reinste Bruchbude, das war vorher ein Imbiss. Aber gesagt, die Herausforderung nehmen wir an, wir wollen mal hier was schaffen, vor allem einen Kultstatus erreichen und was anbieten, was es vorher nicht gab. Also wir haben teilweise Öffnungszeiten von 19 Stunden gehabt. Wir haben über 140 Biersorten gehabt. Gin-Auswahl aus der ganzen Welt, Wein auch, weil wir gesagt haben, wir wollen innovativ sein. Auch das, was wir vom Studium gelernt haben, dass wir uns genau angeguckt haben, wie die Altstadt so aufgebaut ist, das Kundenklientel genau analysiert, die Farbwahl im Kiosk selbst, die Produkte. Das war so unser Experimentierfeld, kann man sagen. Und das haben wir über Jahre hinweg auch letztendlich getan. Aber irgendwann kommt auch da wieder so ein Punkt, wo man sagt, gut, das hat man jetzt gemacht. Man hatte Ziele, also wir wollten das natürlich ausbauen in Richtung Franchising und wir waren auch dabei, einen zweiten, beziehungsweise es gab einen zweiten Laden in Kessnich, der über den Bruder dann lief und Gedanken gemacht, in Auerbeck ein drittes zu eröffnen. Aber letztendlich ist das auch zeitintensiv. Das heißt, das Ziel, eigentlich das Ziel, das Studium zu finanzieren, ist immer weiter in die Ferne gerückt, so dass man einfach für das Studium keine Zeit mehr hatte und letztendlich das Fundament gefehlt hat. Weil eine Selbstständigkeit ist schön und gut, ist auch mal so ein romantischer Gedanke, der eigene Chef zu sein, aber da steckt doch viel mehr dahinter und vor allem nicht nur dieser finanzielle Aspekt, sondern auch die Zeit, die man da investiert in das Ganze.
Und aber den Kiosk gibt es ja immer noch, ne?
Den gibt's immer noch und das ist auch so, dass mein Bruder da jetzt arbeitet und das Ganze dann mit seinem Kollegen da weiter fortführt. Aber ich, ehrlich gesagt, habe auch diesen Part hinter mich gelassen. Also wenn ich jetzt da bin, letztendlich haben wir das Ding aus einer Ruine erschaffen. Es ist schön zu sehen, dass das Ganze fortgeführt wird und Bestand hat. Aber für mich ist das, wo ich sage, ich habe da einen Haken dahinter gemacht.
Aber du, zumindest und dein Bruder führt den weiter. Zumindest hast du was geschaffen, was noch da ist. Unabhängig davon, dass du es nicht mehr betreibst.
Genau. Und ich denke, ich habe auch einen Gefallen der Altstadt damit getan, mit dem Paul zusammen, weil wir das Gefühl hatten, auf diesem Fleck fehlt da was. Und haben wirklich schöne Zeiten gehabt. Aber ich denke, dieser Laden hat uns auch zu dem gemacht, was wir heute sind.
Was macht Paul jetzt, wenn ich fragen darf?
Der arbeitet bei der Stadt Köln.
Ach so, stimmt, das hat so
schnell. Und hat tatsächlich auch relativ schnell die Karriereleiter so nach oben gestiegen.
Super.
Und es geht ihm gut.
Kommen wir mal zu Tannenbusch. Tannenbusch ist ja jetzt auch durch und jetzt, ich weiß nicht, wie du auf das Thema reagierst, weil wir haben gar nicht drüber gesprochen. Tannenbusch ist ja jetzt auch im Deutschrap ein durchaus bekannter Stadtteil. Also man muss das ja mal runterbrechen. Du hast irgendwie Berlin-Kreuzberg, dann hast du Hamburg und hast Tannenbusch. Ne? Das, was ja einmal ist wahrscheinlich Vorbild für viele Jugendliche. Was ja durchaus immer die Diskussion ist, ist das Kunst, das ein Mit-30er versteht oder ist das jugendgefährdend, weil ein 14-Jähriger das nicht versteht? So von Texten, von der Glorifizierung von Kriminalität, Drogen, Prostitution etc. pp. Alles, wo du ja sagst, damit hatte ich Berührung, einfach weil ich da zur Schule gegangen bin. Wie siehst du das?
Also für mich ist es so, das sind die falschen Vorbilder. Ganz klar. Natürlich ist es mal eine Möglichkeit, aus der Gesellschaft auch zumindest mal Gehör zu schaffen. Ne, indem man vielleicht rappt oder Fußballer oder Profi generell wird. Aber wir sollten als Vorbilder agieren und ich sehe da in den Texten oder generell auch von der Art und Weise die falschen Vorbilder. Weil wir gerade, das Stadtteil ist anfällig für das, weil letztendlich weiß ich, dass viele auch dem schnellen Geld, also ich will jetzt nicht die Rapper damit jetzt beleidigen, sondern nein, man muss ein Fundament setzen in seinem Leben. Das heißt, Schritt für Schritt gehen und auch vielleicht nicht zu schnell den einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und habe immer gesagt, natürlich gibt es diesen Weg. Wir hatten alle unsere Träume, ich hatte den auch, wollte Profifußballer werden, wie viele, sag ich mal, Türkischstämmige in meinem Umfeld. Es ist nicht gekommen, so wie es gekommen ist, aber das ist auch gut so, weil letztendlich ist das ganze Leben eigentlich ein Reifeprozess. Es kommen Situationen, wo man die Entscheidung treffen muss, gehe ich diesen Weg oder den? Und ich habe versucht, immer einen Weg zu gehen, der für den einen oder anderen auch als letztendlich auch als Vorbild dienen kann und auch mal eine andere Vita einschlagen kann. Und bei den Rappern ist Musik, also ich höre sie persönlich nicht.
80er, wir wissen es ja.
Genau. Aber Hut ab, wenn man es schafft, ne, aus auch diesem Umfeld deutschlandweit bekannt zu werden. Aber ich versuche zumindest mein Umfeld zu beeinflussen. Früher wurde ich beeinflusst von meinem Umfeld. Jetzt versuche ich halt den einen oder anderen eher dazu zu bringen, eine Ausbildung zu beginnen oder einen Job anzunehmen, der nicht erstmal vielleicht so hoch datiert ist, aber so den Schritt nach dem anderen einfach zu machen.
Ja, ich glaube, die erfolgreichen Rap-Karrieren sind genauso selten wie die erfolgreichen Fußball-Karrieren. Ne?
Genau.
Das muss man halt sagen.
Ja.
Und klar, wahrscheinlich ist der Fußballer das in Anführungsstrichen bessere Vorbild als, ne, weiß man nicht, ist immer schwierig, ne?
Ja, also es mag auch Kunst sein, letztendlich brauchst du auch ein Talent dafür, tatsächlich. Aber das war nie mein Weg und achte auch darauf, dass es nicht von meinen Söhnen wird.
Wie würdest du Tannenbusch beschreiben, so vom, vom Gefühl her, vom, wenn du da durchgehst, welche Straßen, welche Gebäude fallen jetzt spontan ein, wo du sagst, das hat dich geprägt oder da achtet man wahrscheinlich das gut drauf, wenn man das erste Mal den Stadtteil betritt?
Also das Epizentrum, die Schule, die alte, also GHS an der Düne hieß es damals, ich meine, jetzt heißt es Bertolt Brecht Gesamtschule. Tannenbusch-Mitte, es ist klar, das ist eigentlich auch so ein weiteres Epizentrum in Tannenbusch. Und der Sportplatz tatsächlich, weil ich auch da eine Zwischenzeit auch mal da Fußball gespielt habe. Ja, das sind so die drei Punkte. Das passiert automatisch, wenn man vorbeifährt, dann kommen auch die Erinnerungen hoch.
Wie sieht das aus? Ist das trist? Ist das Beton? Ist das grün? Ist Tannenbusch?
Es ist durchmischt. Also wir haben tatsächlich, Tannenbusch ist ja auch nicht nur Tannenbusch, es gibt auch Alt-Tannenbusch. Das heißt, da gibt es auch da tatsächlich auch Einfamilienhäuser. Aber natürlich auch die Hochhäuser. Und ich, wenn ich da durchfahre oder wenn ich mal den Paul tatsächlich noch in Tannenbusch besuche, ist es so, dass ich ein Gefühl in mir breit macht, wo ich sage, es ist gut, dass ich es hinter mich gelassen habe. Und damit will ich jetzt auch keinen Tannenbuscher verletzen, weil jeder hat so seine Erfahrungen gemacht. Ich habe es in Tannenbusch auch und es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also es ist ja nicht so, dass man Tannenbusch, wir haben viele Kollegen auch aus Dransdorf gehabt, letztendlich die Ecke kannte. Und da sind so viele Schicksalsschläge einfach, die mir dann so auch hochkommen, wo ich sage, das habe ich gesehen, das habe ich erlebt. Und die Menschen, die dann da oder die Jugendlichen letztendlich auf der Strecke geblieben sind, die kommen dann wieder hoch und man will das so ein bisschen verdrängen.
Gehen wir mal ein bisschen einen Schritt zurück, ein bisschen auf die Metaebene. Was müsste sich ändern, damit es in Tannenbusch für die Kinder, Jugendlichen bessere Chancen gibt? Sind es die Lehrer? Sind es irgendwie soziale Projekte? Was müsste die Stadt da tun? Was glaubst du, einfach aus dem Gefühl, ohne das jetzt irgendwie politisch und sozialwissenschaftlich korrekt zu analysieren?
Ja, also die sozialen Projekte definitiv. Man sollte bei den einzelnen Kindern auch nochmal schauen, ob da auch vielleicht häusliche Gewalt ein Thema sein kann. Frühzeitig zu gucken, auch zuzuhören und auch das Gefühl dafür zu bekommen. Also ich hatte das Gefühl damals, dass die Lehrer mit der Situation einfach überfordert waren, dass da professionelle Menschen einfach agieren und sich der Sache auch annehmen. Wir haben natürlich mit dem Sportplatz da oder mit dem Fußballverein Möglichkeiten, die Jugendlichen mal rauszuziehen in bestimmten Sequenzen und vielleicht auch da die Trainer eine ganz andere Rolle wahrnehmen müssen, als jetzt nur das Training vorzubereiten, sondern auch da nochmal in den Austausch zu gehen mit den einzelnen Jugendlichen, um auch da zu erkennen, sind da vielleicht, ist da der ein oder andere vielleicht gefährdet, um auch da vielleicht die richtigen Instanzen auch mit einzuschalten. Das Weitere ist, in die Schulen zu gehen. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen Berufsberater, der dann auch da, jetzt wird nicht falsch verstehen, aber das, sag ich mal, das Ganze nur abspielt, was er machen soll, sondern da Sozialarbeiter, Berufsberater und die Lehrer natürlich frühzeitig mit den Jugendlichen reden und vor allem auch Perspektiven aufzeigen. Weil ich hatte sie nicht. Also ein Beispiel bei mir war ja, wir hatten ja zwei Klassenlehrerinnen, dass die eine Klassenlehrerin zu mir gesagt hat, Fatih, such dir eine Ausbildung als Tankwart. Ich meine, wie zukunftsorientiert ist das jetzt? Ne? Wenn man jetzt einem Jugendlichen kurz vor seinem Abschluss ihm einfach sagt, wird Tankwart. Letztendlich habe ich studiert, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, ich meine, nicht defizitär unterwegs zu sein, sondern den Jugendlichen zu sagen, hey, das machst du gut. Genau zu gucken, wo liegen die Talente, um die auch zu fördern.
Ja, war das ein Klassenjahr auf der Hauptschule? Oder?
Genau, okay. Genau. Also letztendlich wurden wir immer, man hat da auch wahrscheinlich unterschieden zwischen, ich meine, wenn man das überhaupt konnte, arabisch-türkischstämmige und dann vielleicht auch Leute mit europäischem Hintergrund. Wir waren so ein Cluster. Dann hat man nicht wirklich geguckt, ist da der ein oder andere vielleicht doch talentierter als der andere, sondern es war manchmal so, dass ich gar nicht verstanden habe, warum man mir so umgegangen ist, weil ich gar nicht in manchen Prozessen involviert war, weil man es einfach verallgemeinert hat. Und das war nicht schön. Ich muss sagen, ich will das auch meinen Kindern nicht antun, dass sie so einen Werdegang haben wie ich. Also mit vielen Problemen konfrontiert zu sein aufgrund der Herkunft. Auch nicht verstanden zu werden, weil genau das ist es. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt und habe mich auch ab und an mal zurückgezogen und wusste auch schon, wie die Reaktionen waren. Aber und da ist es, was ich eben anfangs auch erwähnt habe, wichtig, nicht aufzugeben und zu sagen, hey, ich gehöre auch zu dieser Gesellschaft und ich will auch meinen Beitrag dazu leisten. Und ich habe mit Paul zusammen, muss ich sagen, diesen Weg sind wir dann beide gemeinsam durchgegangen und haben, denke ich, den einen oder anderen auch zumindest dazu bewegen können, auch andere Wege zu durchlaufen.
Glaubst du, du kannst deine Kinder grundsätzlich davor schützen?
Nein, das kann man nicht. Es ist egal, in welchem Stadtteil du lebst. Kinder brauchen den Austausch auf allen Ebenen und das ist natürlich auch eine Charaktersache. Aber nichtsdestotrotz kann man als Eltern schauen, dass man genau hinguckt, genau hinhört und versucht da auch frühzeitig zu agieren. Das versuche ich und ich hoffe, dass dieser Weg oder beziehungsweise der Gedanken, den ich habe, auch zum Ziel führt, so dass meine Kinder ein selbstständiges Leben führen. Wichtig ist, dass sie auf ihren eigenen Beinen stehen können in Zukunft und über ihr Leben dann selber entscheiden können.
Ich fragte gerade, weil ich glaube ja, also das ist ja immer schwierig aus meiner, das hatten wir gerade gesagt, aus meiner privilegierten, weißen, deutschen, um es mal so übertrieben zu sagen, Situation, ich habe ja nie persönlich Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Ich habe mir nie Gedanken machen müssen, kommt irgendwie mein Name falsch an, kriege ich einen Job nicht, weil ich irgendwie falsche Haarfarbe habe. Ne, das sind ja Sachen, die sind mir persönlich fremd in dem Sinne. Und darum ist das gerade interessant zu hören, dass du auch sagtest, dass in Tannenbusch, wo auch ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund zur Schule gehen, wo ich eigentlich denke, also da müssten die Lehrer noch weniger Vorurteile haben, weil sie kennen ja die Problematiken der Schüler und dann trotzdem solche Sachen zu bringen, wie du bist Tankwart. Ja, ich hätte mir das jetzt, damit du verstehst, was ich meine, ich hätte mir das jetzt eher vorgestellt, man ist als einziger Mensch mit Migrationshintergrund in einer Klasse voller weißer Deutsche, dass man da, wenn man dann an den falschen Lehrer gerät, dass da hinterfragt wird, kriegst du das überhaupt hin? Wer sind eigentlich deine Eltern? Wo kommst du überhaupt her? Ich hätte jetzt tatsächlich in meiner Naivität gedacht, das wäre in Tannenbusch ein bisschen anders, weil die Lehrer da vielleicht sensibilisierter gewesen wären oder die Problematiken kannten. Weißt du, was ich meine? So.
Ja, das ist ein Wunschdenken, würde ich sagen.
Offensichtlich.
Ja, also ich meine, die Lehrer haben ja natürlich auch ihre Erfahrungen gesammelt in der Schule. Die kann auch mal positiver als auch negativ sein, aber vielleicht ist man auch amtsmüde irgendwann. Wenn man der Tätigkeit immer nachgeht und vielleicht diesen Blick, diesen frischen Blick einfach auch verliert über die Zeit hinweg. Oder letztendlich sind das auch Menschen, die auch ihre eigenen Probleme oder die Bürden mit sich tragen. Und für mich war das auch eines der Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nein, ich will was anderes werden. Und es war früher so, dass tatsächlich früher über mich andere entschieden haben, was ich am besten sein sollte. Und ich habe gesagt, nein, das ist mein Leben und ich treffe die Entscheidung. Und die waren nicht richtig, also nicht immer. Aber ich denke, ich habe immer so diesen Lernprozess oder immer aus diesen Fehlern versucht zu lernen, weil Selbstreflexion ist ein Thema, was ich heute immer noch tue. Das heißt, immer gucke, hast du richtig gehandelt? Und vor allem nicht nur aus meiner Perspektive, sondern Dinge auch versuche, objektiv zu betrachten.
Wann hast du denn das Gefühl, komplett dein eigener Herr zu sein?
Ende, Mitte 20 tatsächlich.
Erst, was,
ja? Ja, also ich habe, es ist so, das Umfeld beeinflusst einen, man merkt es nicht und vor allem das Leben scheint einem normal zu sein, weil links und rechts um dich herum, die auch, die Kollegen auch so sind. Das heißt, orientierungslos, versucht da irgendwie vielleicht auch mal Projekte oder generell mal eine Selbstständigkeit zu starten oder generell zu sagen, hey, ich habe mir jetzt das und das vorgenommen. Zeitlang war es in Bonn so, da wollte jeder Versicherungskaufmann werden. Also ich bin auch da nicht auf den Zug aufgesprungen, weil ich gesagt habe, nein, das ist auch nicht mein Charakter und vor allem kann ich auch keine Versicherung andrehen. Und, aber ich habe gemerkt, dass bei vielen, zumindest in Tannenbusch, der Hunger da war, was aus seinem Leben zu machen. Und bei dem einen oder anderen hat es vielleicht durch die Unterstützung einfach, die nicht da war, also da gefehlt. Und bei dem anderen war es halt vielleicht auch die kognitiven Fähigkeiten, die einfach gefehlt haben.
Wenn du auf deine 10er Abschlussklasse guckst, weißt du, wo die Leute heute sind? Alle oder?
Ja, die meisten. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben uns 2016 nach unserem Abschluss 1997 getroffen. Und es ist natürlich spannend. Viele sind haben ja schon Kinder. Es gibt auch, glaube ich, eine, die auch schon Oma geworden ist, relativ früh. Ich bin natürlich froh, weil da gibt es auch die einen und den anderen, der einen Weg eingeschlagen hat, der durchaus positiv ist. Aber auch, wie erwähnt, auch Leute, die es dann nicht geschafft haben.
Unterm Strich mehr positiv oder mehr nicht so erfreuliche Storys?
Doch, positiv auf jeden Fall, weil letztendlich alle auf eigenen Beinen stehen. Eine mehr, der andere weniger, aber ich würde auch nicht sagen, also wie soll ich sagen, letztendlich haben die auch nicht immer die Schuld gehabt, wenn man halt in der Hauptschule landet und das relativ früh mit direkt nach der Grundschule, dann was aus seinem Leben zu machen, das ist nicht einfach. Also wenn man tatsächlich von 5 bis 10 das Ganze durchläuft in Tannenbusch, das Selbstvertrauen, wie ich anfangs erwähnt, wenn es nicht da ist, das Selbstwertgefühl, wenn es nicht da ist und das Gefühl immer, dass andere besser sind als einer selbst, das hat uns alle geprägt.
Liegt es am Stadtteil oder liegt es an den familiären Umgebungen der jeweiligen Menschen?
Beides, auch da. Weil wir haben natürlich eine Vielfalt, die kann auch mal positive Effekte haben. Aber natürlich sind es doch auch Familien oder auch Kulturen, die teilweise auch noch nicht selber in Deutschland angekommen sind. Also sich da noch nicht so integriert haben. Das heißt, das war ein Einfluss von mehreren Faktoren.
Ich würde jetzt gerne einfach weiterreden mit dir, aber wir haben schon wieder eine Pause tatsächlich, die wir machen müssen. Ja, es ist schon wieder soweit. Und dann würde ich sagen, den dritten und letzten Teil starten wir dann nach einem kurzen Durchlüften.
Alles klar.
Super, danke dir. So, ganz kurze Corona-Pause. Gerne leite ich die Fanpost aus der Altstadt an Fatih weiter. Denn der Kiosk ist ja wirklich eine Institution. Wie Fatih sich fühlt, wenn er heute durch Tannenbusch fährt und wie Sport soziale Probleme lösen könnte, erfahrt ihr im dritten und letzten Teil der heutigen About Bonn-Folge. So, Fatih, dritter und letzter Teil. Werden wir da durchgelüftet. Wir quatschen immer auch ganz viel in den Pausen. Das ist jetzt nicht immer, immer für einen Podcast bestimmt.
Ja. So.
Wir haben ja jetzt ein bisschen darüber gequatscht, was dein Weg, Tannenbusch, negatives Schule, soziales Umfeld. Hast du was Positives, was du über deine Zeit, über Tannenbusch erzählen kannst? Oder ist das so, dass du sagst, nee, das war eigentlich, ist zwar gut gegangen, aber eigentlich brauche ich nicht.
Definitiv, also die Freundschaften, ne, die sind immer noch da. Was ich mehrmals jetzt erwähnt habe, der Paul ist ein Ur-Tannenbuscher, damals mit der Mutter und mit der Oma und mit den Brüdern aus Polen nach Deutschland gekommen, über Zwischenwege dann in Tannenbusch gelandet und allein deshalb schon. Ja, also Tannenbusch definitiv, ich kenne viele noch aus Tannenbusch, noch in früheren Zeiten. Wenn ich den einen oder anderen sehe auf dem Fußballplatz oder generell auf der Straße, dann freut man sich, weil man hat letztendlich viel Zeit miteinander verbracht. Man wurde so gesehen auch für das Leben irgendwo vorbereitet, ne? Weil das war die Straße oder die Schule der Straße oder andersrum. Das hat dazu beigetragen, dass man sich irgendwo auch verteidigen muss, dass man relativ schnell sich auch anpassen muss an die Gegebenheiten. Und das ist für mich jetzt aktuell auch in meinem Berufsleben definitiv ein Vorteil, weil ich zum einen die Sprache der Straße spreche, aber auch die andere Seite kenne. Und wenn ich halt mit meinen Fußballern beispielsweise, wo ich ja Trainer bin, in den Austausch gehe, weiß ich genau, was Sache ist. Und wenn ich merke, da gibt es den einen oder anderen Ausreißer, den fange ich auch sehr schnell ein und lasse das auch denen auch spüren.
Das klingt jetzt bedrohlich.
Ja, also manche verstehen halt eine andere Sprache. Das ist eher so ein Appell, das ist tatsächlich so. Und die kennen das so und respektieren auch einen so. Also dann ist manchmal auch mit diesem schönen Gerede vorbei, da muss man auch mal Tacheles reden.
Ja, du sagtest ja, du trainierst Fußballer. Jugend?
Nee, Senioren. Das klingt aber erstmal alt. Also ich meine jetzt keine Menschen, die im Altersheim leben, sondern tatsächlich ab dem 18. Lebensjahr nennt man die Senioren. Und die Spieler sind zwischen 18 und 40 und bunter Haufen, hauptsächlich aus Troisdorf, auch eine schöne Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, kann ich nur empfehlen. Und ja, es macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich ja jetzt auch mal eben im Privaten ja mal gesagt habe, dass ich ja vom Fußball oder dank Fußball auch andere Perspektiven einfach sehen konnte und mich zu dem auch gemacht hat, was ich heute bin. Und das will ich natürlich auch wiedergeben. Das heißt, ich unterstütze halt Fußballer, sei es bei einer Ausbildung oder Arbeitsstelle, die oder beziehungsweise in der Arbeitslosigkeit oder auch eine schulische Karriere noch hinlegen wollen und berate die dazu oder auch Eltern. Letztens war es schön, ich habe mal sogar einen Anruf aus Dortmund bekommen, aus der Handwerkskammer. Da hatte sich eine Kollegin oder beziehungsweise eine Mitarbeiterin auf einer Stelle bei der Agentur für Arbeit beworben. Da hatte meine Telefonnummer gefunden und hat gefragt, hey Herr Gül, können Sie mir irgendwie helfen? Ich habe am Montag ein Vorstellungsgespräch und ich habe die tatsächlich so etwas unterstützt. Ich kenne natürlich nicht die Fragen, die mit einem Vorstellungsgespräch kommen und gerade nicht die in Dortmund, aber letztendlich fand ich das schön, weil ich gebe gern oder helfe Menschen und so war es jetzt ein rein Zufall, dass sie mich gefunden hat und letztendlich auch das Ganze auch positiv, mit einer positiven Nachricht letztendlich beendet wurde. Sie hat mich dann angerufen, hat sich bedankt und hat die Stelle bekommen.
Super.
Und das sind so einschneidende Momente im Leben, wo du sagst, hey, also kein Geld der Welt würde dieses Gefühl irgendwie in Ansatzweise widerspiegeln.
Weißt du, du bist ja jetzt länger nicht mehr in Tannenbusch wohnhaft. Weißt du, ob sich da was, seitdem du da weg bist, gebessert hat oder ist das Stillstand und eigentlich weiß keiner, wie er damit umgehen soll?
Also was ich erlebt habe, ist, dass man Tannenbusch Mitte so etwas umstrukturiert hat, ne? Auch mit dem neuen Center. Das war ja früher ganz anders als jetzt. Ich denke schon, dass sich das Bild in Tannenbusch sich etwas verschoben hat, kann ich mir durchaus vorstellen, gerade so etwas an diesen Randgebieten. Aber was ich halt mitbekomme, ist immer noch, dass wir viele junge Menschen haben, die noch perspektivlos in Tannenbusch sind und auch vielleicht Gefahr laufen, den falschen Weg auch einzuschlagen.
Was würdest du dir wünschen für Tannenbusch, für die Menschen da?
Ja, zum einen, würde Also Gleichberechtigung, würde ich sagen. Also ich hatte das Gefühl immer, dass ich immer benachteiligt bin, wenn ich in Tannenbusch zur Schule gehe oder in Tannenbusch mich aufhalte. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das Gefühl auch hat. Mehr Akzeptanz und vor allem auch mal zuzuhören, weil es die Belange der Bewohner letztendlich da ist. Und ja, das würde mir jetzt so spontan einfallen.
Hast du eine Message an die Jugendlichen, die da wohnen?
Definitiv.
Dann hol mal aus.
Letztendlich, also man lebt nur einmal. Natürlich sind die Gegebenheiten, die man hat, nicht immer einfach. Das sind Einzelschicksale. Aber jeder sollte an sich glauben. Und auch hier in Deutschland haben wir die Möglichkeit, alles aus dem Leben zu machen. Es liegt an einem selbst. Natürlich gibt es Umstände, die einen mit beeinflussen. Aber man sollte auf ein Ziel hinaus arbeiten und vor allem auch standhaftig bleiben. Und das Ganze auch durchsetzen. Da bin ich mir sicher, dass jeder das Leben leben kann hier in Deutschland, wie er sich das wünscht. Es ist mit Fleiß und harter Arbeit auch mit verbunden, muss ich sagen. Aber ich denke, wenn man positiv bleibt und das Selbstvertrauen auch mitbringt, kann man auch aus Tannenbusch definitiv jemand sein, der unsere Gesellschaft mit verändern kann. Und das im Positiven.
Ich habe dich auch richtig verstanden, dass wahrscheinlich, wenn man selber jetzt von zu Hause nicht genug Support bekommt oder von der Schule, dass Sportverein aus deiner Sicht ein guter Punkt ist.
Ein elementarer Punkt. Also das ist eine Chance. So sehe ich das. Also man sollte genau hingucken und auch die Möglichkeiten auch diesen Kindern auch geben, dass sie sich sportlich dann betätigen können, ob es jetzt Fußball ist oder andere Sportarten. Weil da hat man nochmal eine ganz andere Welt, die man wahrnimmt und vor allem wichtig ist, dieser soziale Austausch untereinander ist auch sehr, sehr wichtig.
Das wird ja hier immer weiter zum Deep Talk.
Tut mir leid. Ein ernstes Thema, Tannenbusch halt.
Ja, tatsächlich. Aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht geglaubt, dass es dann so ernst ist. Also das ist, da muss ich sagen, wir hatten ja gerade nochmal so das Thema, ne, was ist da Mythos, was ist da nicht Mythos von Tannenbusch, ne? So Thema hartes Ghetto, sozialer Brennpunkt. Du hast die Geschichte erzählt. Du hast es ja auch nicht aus der Beobachtung, sondern aus der eigenen Erfahrung erzählt. Aber nochmal dann abschließend jetzt die Frage zu beantworten, wie viel Klischee und wie viel Mythos steckt in Tannenbusch? Was würdest du sagen, was ist Mythos, was ist harte Realität, harte Straße?
Ja, sehr gute Frage zum Abschluss, würde ich sagen.
Ja, das dachte ich mir.
Also für einen, der in Tannenbusch lange Zeit also da unterwegs war und viele kennenlernen konnte, war es für mich immer so ein Ehrenmythos, also Tannenbusch. Weil für mich das Normalität war. Aber wenn man etwas mehr Distanz hat zu dem Ganzen, dann wird es doch immer mehr zu einer Realität, die dann aufpoppt. Und ich von meinem Teil würde sagen 50-50, weil ich beide Seiten jetzt kenne. Aber wenn man mittendrin ist, das so gar nicht empfindet, dass es so schlimm ist. Und aber mein Statement immer noch bleibt, dass ich nicht möchte, dass meine Kinder diesen Weg, den ich durchlaufen habe, auch erleben müssen. In Tannenbusch.
Also es ist nicht das Ghetto, wo du zwangsweise ausgeraubt wirst, wenn du es betrittst. Man kann auch hin, aber es gibt soziale Probleme, die darüber muss man sprechen und die muss man eigentlich angehen.
Ja, definitiv. Also ich hatte es eben auch nochmal im Privaten gesagt, du musst keine Angst haben, wenn du durch Tannenbusch läufst, dass du ausgeraubt wirst. So ist es nicht. Also es kann natürlich passieren, auch in anderen Stadtteilen übrigens, aber nein. Also man sollte das auch nicht so sehen. Es ist, glaube ich, jetzt auch für dich eine ganz andere Welt. Ich meine, du bist ein Urbonner, aber halt vielleicht mit Tannenbusch nicht so Berührungspunkte. Und da erscheint es natürlich einem eine harte Szene zu sein. Ist es nicht. Aber es mag auch, wie gesagt, ich bin da gut klargekommen, beziehungsweise habe meine Lehren draus gezogen. Aber für einen, der dann vielleicht aus Berlin dann wieder nach Jahren hierhin gekommen ist, mag es vielleicht ein Stadtteil sein, wo man sich erstmal fremd fühlen könnte. Obwohl, du bist ja in Neukölln.
Ja.
wenn ich es erwähnen darf. Und
darfst du,
auch
klar.
Da denke ich in Berlin, das ist eine ganz andere Nummer als jetzt Tannenbusch, da bin ich mir eigentlich sicher.
Fatih, hast du noch zum Abschluss was zu sagen? Oder sagst du, nee, da können wir jetzt einen Strich drunter machen, du bist alles losgeworden, was du dem Thema sagen wolltest, sagen konntest?
Ja, definitiv. Also ich bin jetzt auch keine Moralapostel. Jeder sollte sein Leben leben und vor allem auch Dinge ausprobieren und auch Fehler machen. Ne? Also es gibt nie diesen richtigen Weg, sondern ausprobieren und vor allem aus dem Leben lernen und aus den Fehlern. Und ich empfand es als sehr angenehm, mit dir heute in den Austausch zu gehen, weil wir auch gemerkt haben, da gibt es auch Berührungspunkte, gerade im Bereich Köfte und Essen. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
Super, danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Das war jetzt auch eine sehr persönliche Geschichte, die du geteilt hast. Und ich frage jetzt einfach mal so, um das jetzt mal ein bisschen mal aufzulockern und ein bisschen durchzuatmen. Was machst du jetzt noch so am Wochenende? Gute Pläne oder?
Gute Pläne, definitiv. Auch unter Corona-Zeiten kann man natürlich die Zeit nutzen und die will ich jetzt mit meinen Kindern und mit meiner Familie, mit meiner Frau auch tun, weil jetzt doch das Wetter oder die Sonne jetzt wieder scheint und das sollten wir nutzen.
Fadi, dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ganz viel Spaß weiterhin, Erfolg weiterhin, Gesundheit vor allem dir und deiner Familie. Und wir wissen, Herr Bonn ist klein und wir werden uns bestimmt wieder über den Weg laufen.
Ich würde mich freuen. Ich danke dir nochmal.
Danke dir, Fadi. Tschüss.
Tschüss.
Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.